RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Ronald Lessig. Nach dem Amoklauf in Graz gilt in Österreich eine dreitägige Staatstrauer. Unklar ist weiter das Motiv des Täters, der in seiner früheren Schule 10 Menschen und sich selbst erschoss. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Eine stille Gedenkminute landesweit. So will Österreich heute der Opfer des Amoklaufs in Graz gedenken. Und zwar genau um 10 Uhr vormittags, der Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen, die von Schüssen und Schreien an dem Grazer Gymnasium berichteten. Am Abend aber auch weiter drängende Fragen, wie der Täter, ein 21-jähriger Steirer, arbeitslos, ohne Schulabschluss, Ex-Schüler der Schule, an der er gezielt um sich schoss, wie dieser junge Mann legal an die beiden Tatwaffen kommen konnte, eine Pistole und eine Schrotflinte.
Polens Premierminister Tusk will heute im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Hintergrund ist der Sieg des rechtskonservativen Politikers Nawrocki bei der Präsidentenwahl. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die Peace-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition. Es gilt dennoch als sehr wahrscheinlich, dass Donald Tusk und damit das bestehende Kabinett die Abstimmung gewinnen.
Kalifornien hat rechtliche Schritte gegen die Entsendung von Soldaten durch die US-Regierung eingeleitet. Gouverneur Newsom erklärte einen entsprechenden Eilantrag bei einem Bundesgericht. Damit will er verhindern, dass die Trump-Regierung Nationalgardisten und Marines bei Razzien gegen Einwanderer einsetzt. Eigentlich sollten die Soldaten nur zum Schutz von Bundesbehörden entsandt werden. Die Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump gehen trotz eines Versammlungsverbots in Los Angeles weiter. Die Bürgermeisterin verhängte eine nächtliche Ausgangssperre. Der Künstler Günter Uecker ist tot. Wie sein Verlag am Abend mitteilte, starb der 95-Jährige in Düsseldorf. Der gebürtige Mecklenburger gilt als einer der wichtigsten deutschen Nachkriegskünstler. Uecker schuf weltbekannte großformatige Nagelreliefs auf Leinwänden, aber auch auf Objekten wie Stühlen oder Klavieren. Noch in hohem Alter gestaltete er 4 blaue Glasfenster für den Schweriner Dom. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage viel Sonne, im Südosten vereinzelt Schauer bei 16 Grad direkt an der See und bis 28 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag sonnig bis trocken, 20 bis 33 Grad. Am Freitag viel Sonne, 25 bis 34 Grad. Es ist 4.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Ich kann mir relativ kurz halten. Eine Info steht hier auf meinem Verkehrscomputer. Betrifft die A1 Fehmarn Richtung Lübeck. Die ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen einer Nachtbaustelle noch eine gute Stunde lang gesperrt. Bis 5 Uhr soll das dauern. Und das war's vom Verkehr.
Die ARD Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg, heute Nacht mit Carsten Thiele an ihrer Seite und auch heute Nacht natürlich wieder mit allen Infos, die wichtig sind an diesem frühen Mittwochmorgen. Und das Schöne ist, wir haben viel, viel Zeit für Hintergründe und für Experteninterviews, um die Themen genauer zu beleuchten. Natürlich bringen wir Sie auf den aktuellen Stand nach dem Amoklauf in Graz. Jetzt geht es aber erstmal um den Verfassungsschutzbericht, den der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt vorgestellt hat, zusammen mit dem Vizepräsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Sinan Selen. Der Bericht zeigt, dass der Krieg im Nahen Osten und der Ukraine-Krieg direkte Auswirkungen auf die Sicherheit hier bei uns in Deutschland haben. Die Behörden müssen sich mehr und mehr damit auseinandersetzen, dass ausländische Geheimdienste und Staaten versuchen, den Alltag bei uns in Deutschland zu beeinflussen, um Unruhe zu stiften. Uli Haug berichtet.
Spionage, Sabotage, Cyberangriffe und der Versuch, die öffentliche Meinung in Deutschland aktiv zu beeinflussen. Die Cyber- und Spionageabwehr ist seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hierzulande ständig und zunehmend gefordert, sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Diese Aktivitäten werden auch zunehmend von sogenannten ungeschulten Einzeltätern vorgenommen, von sogenannten Low-Level-Agenten.
Bei diesen Amateuragenten stellt der Verfassungsschutz eine deutliche Zunahme fest. Sie werden häufig im Netz rekrutiert, vor allem unter Menschen, die durch prorussische Äußerungen aufgefallen sind. Der Vizechef des Verfassungsschutzes, Sinan Seelen.
Telegram als Plattform spielt hier durchaus eine Rolle. Das ist eines der Mittel der Wahl für die Akteure.
Die Handlanger, die auch als Wegwerfagenten bezeichnet werden, sind keine offiziellen Geheimdienstmitarbeiter. Sie würden missbraucht und würden das Ausmaß ihres Handelns oftmals gar nicht erkennen, sagt Innenminister Dobrindt. Konkret wurden Mitte Mai in Deutschland und der Schweiz beispielsweise 3 Ukrainer festgenommen. Sie sollten nach Erkenntnis der Sicherheitsbehörden im russischen Auftrag Anschläge auf den Güterverkehr in Deutschland begehen. Und in München hat vor kurzem ein Prozess gegen 3 Männer begonnen. Alle 3 haben nach Angaben der Bundesanwaltschaft die deutsche und die russische Staatsbürgerschaft. Auch sie sollen im vergangenen Jahr Anschläge auf militärische Infrastruktur und Industriestandorte vorbereitet haben. Eine andauernde Bedrohung bleiben auch Cyberangriffe, durchgeführt von hochspezialisierten und staatlich finanzierten Gruppen.
Hier geht es neben der Identifizierung natürlich dann auch im Besonderen darum, dass man einen entsprechenden Abwehrmechanismus zur Verfügung hat, sodass man also den Schaden dieser Aktionen begrenzen oder überhaupt verhindern kann.
Um Cyberangriffe abzuwehren, will der Innenminister von der CSU mehr Geld und Personal in den Verfassungsschutz stecken. Allerdings konnte Alexander Dobrindt noch nicht konkret werden. Der Vizechef des Verfassungsschutzes, Seelen, sieht den Bedarf. Neben Russland würde auch China versuchen, Wirtschaft, Wissenschaft und Bundeswehr auszuspionieren. Außerdem macht China Druck auf Regimekritiker und Oppositionelle, die in Deutschland leben, sagt der Vizepräsident des Verfassungsschutzes.
Transnationale Repression würde ich hier als Stichwort nochmal in Bezug auf Oppositionsausspähung hier in Deutschland zu Felde führen.
Allein im vergangenen Jahr hat der Generalbundesanwalt 17 neue Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeiten eingeleitet. 11 Haftbefehle wurden vollstreckt.
Uli Haug mit den Details des aktuellen Verfassungsschutzberichtes. Den hatte Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU mit den Worten kommentiert, die verfassungsmäßige Ordnung sei fast täglich Angriffen ausgesetzt. Mein NDR-Info-Kollege Michael Latz hat den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen und Innenexperten Konstantin von Notz gefragt, ob er da zustimmt.
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Die Bedrohungslage ist ernst und sie ist so ernst wie schon sehr lange nicht mehr, wenn wir nicht überhaupt eine Bedrohungslage haben, wie wir sie so noch nie gesehen haben.
Es gibt einen deutlichen Anstieg und vor allen Dingen einen Anwuchs der radikalen Szenen, sowohl bei Linksextremen, vor allem aber auch bei Rechtsextremen. Was befeuert Ihrer Ansicht nach diesen Zuwachs?
Ja, das ist die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft, die dazu führt, dass sich Menschen immer stärker auch den Extremen zuwenden und die Zahl von über 50.000 Rechtsextremen ist massiv beunruhigend. Das ist die höchste Zahl, die es jemals gegeben hat. Viele junge Menschen betroffen, aber auch im Bereich des Islamismus, aber auch des Linksextremismus muss man sehr scharf und genau hingucken. Und insofern hat Herr Dobrindt alle Hände voll zu tun.
Stichwort alle Hände voll zu tun. Wer auf der Suche nach Handlungsempfehlungen war nach diesem Befund, der hat ein bisschen vergeblich gesucht. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich nehme auch eine gewisse Sprachlosigkeit wahr. Der Bundesinnenminister sprach davon, dass man jetzt also mit KI vorgehen möchte. Und das halte ich also im besten Fall für irreführend. Also jetzt ist KI für vieles ein interessantes Instrument, aber damit wird man den extremistischen Phänomenen unserer Gesellschaft nicht gerecht. Und insofern ist das eine Nebelkerze. Wir brauchen gerade für die jungen Menschen Präventionsprogramme. Wir müssen sehr scharf hingucken auf den Social-Media-Plattformen. Dort rekrutieren Islamisten, aber auch Rechtsextremisten immer mehr junge Menschen online. Und der ganze Ansatz, diese großen Plattformen überhaupt nicht zu regulieren, hat einfach auch Auswirkungen auf unsere Sicherheit. Und den ganzen Bereich, und das ist eigentlich das krasseste und herausforderndste im Augenblick, des hybriden Konfliktes mit Russland, der Sabotageaktionen, der Spionageaktionen, der illegitime Einflussnahme auf unsere Demokratie, auf unseren Diskurs. Zu all dem hat Herr Dobrindt nichts gesagt und da wird er liefern müssen, denn die Lage ist ernst.
Gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen genauer auf junge Menschen, die sich radikalisieren. Das ist ein Punkt, auf den der Verfassungsschutzbericht genauer schaut. Wie kann man dem beikommen? Was können die Behörden tun, um diese Menschen ja aufzufangen?
Also ich glaube tatsächlich, auch wenn es immer nicht so schneidig klingt, es braucht Präventionsprogramme. Man muss investieren in die Bildung und auch in die Resilienz von jungen Menschen. Und dann völlig klar muss man scharf diese Plattformen in die Verantwortung nehmen, dass dort verfassungsfeindliche, zur Gewalt auffordernde Inhalte nicht verbreitet werden dürfen und die jungen Menschen zumindest ein Mindestalter zum Konsum haben müssen. Wir haben jetzt gesehen, in Karlsruhe sitzen derzeit Rechtsextremisten in Untersuchungshaft, die sind 14 Jahre alt. Und da sieht man, dass eben der vollkommen nicht regulierte Bereich der Plattformen ein massives Problem darstellt.
Ein zweiter Punkt, der aus dem Gutachten heraussticht, ist der Anstieg der potenziellen Rechtsextremisten, und zwar um fast ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig läuft eine schwerfällige Debatte in Deutschland darüber, ob die AfD, die vom Verfassungsschutz zunächst ja als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde, verboten werden soll. Der Bundesinnenminister hatte noch einmal betont, es gibt keine ausreichende rechtliche Grundlage für ein Verbot. Können Sie diese Einschätzung nachvollziehen vor dem Hintergrund dieser Zahlen?
Nein, das kann ich nicht nachvollziehen, weil diese Möglichkeit des Verbots einer Partei ist ja eine konkrete Lehre unserer Verfassung aus unserer Geschichte. Und deswegen glaube ich, dass jetzt alle, das Bundesinnenministerium, aber auch alle Innenministerien der Länder in der Verantwortung sind, alle verfügbaren Informationen zusammenzuführen. Und der Bericht oder das Gutachten aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz über die Hochstufung der AfD, das sind nicht alle verfügbaren Informationen. Deswegen erwarte ich, dass das jetzt geschieht, dass die Innenministerkonferenz sich klar bekennt und sagt, wenn die AfD verboten werden kann, werden wir uns auf den Weg machen.
Sagt der Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, zum neuen Verfassungsschutzbericht. Ich habe die aktuellen Wetterdaten für Sie. Berlin, ein wenig Niederschlag bei 13 Grad. Bremen, gering bewölkt bei 11. Frankfurt am Main, klarer Himmel bei 15 Grad. Dresden, auch klarer Himmel bei 12 Grad. In Hannover hat es gerade aufgehört zu regnen, ebenfalls 12 Grad. Kiel, klarer Himmel bei 10 Grad. Köln, wolkig, ebenfalls 10. Leipzig, stark bewölkt bei 13 Grad. München, klarer Himmel bei 15 Grad. Rostock, bedeckter Himmel bei 14 Grad und Stuttgart, stark bewölkt bei 16 Grad. Und so geht's heute weiter mit dem Wetter. Am Tage viel Sonne, meist trocken. Im Südosten kann es ein paar Schauer geben, aber die verziehen sich wieder. Das Ganze bei 16 Grad an der Küste und bis 28 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag sonnig und trocken, 20 bis 33 Grad. Am Freitag viel Sonne, im Westen später ein paar Schauer oder auch Gewitter. Das Ganze am Freitag bei Höchstwerten zwischen 25 und 34 Grad. Ja, da ist er, der Sommer.
Die ARD-Infonacht.
Eine nationale Tragödie, so nennt Österreichs Bundeskanzler Stocker das, was gestern Morgen an einer Schule in Graz passiert ist. Ein 21-Jähriger hatte mehrere Menschen erschossen, die meisten Opfer waren offenbar Schüler. Auch der Angreifer ist tot. Diese Nacht haben wir ein bisschen Zeit, das Ganze sacken zu lassen, was da gestern passiert ist. Meine Kollegin Romy Hiller hat am Abend für Tagesschau 24 mit Tobias Bönte darüber gesprochen. Er arbeitet im Newsroom der Tagesschau, hat die Infos aus Graz zusammengetragen und sie hat ihn zunächst gebeten, den aktuellen Stand zu schildern.
Eine weitere Person ist ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Damit gibt es jetzt 10 Todesopfer dieses Amoklaufs in Graz. Auch der Täter ist tot, also insgesamt 11 Tote. Wir können mal zunächst drauf blicken, wo das Ganze sich abgespielt hat. Das Ganze ist eine Schule im Zentrum von Graz. Ein Bundesoberstufen-Realgymnasium, eine weiterführende Schule, wo vorwiegend ältere Schülerinnen und Schüler sind. Dort hat sich gegen 10 Uhr dieser Amoklauf ereignet. Zahlreiche Rettungskräfte und Polizeieinsatzkräfte eilten dann nach den ersten Notrufen dort zur Schule und stellten fest, dass dort in der Tat geschossen wird. Mittlerweile eben 10 bestätigte Todesopfer. Der Attentäter wurde dann auf einer Toilette auch tot gefunden. Er hat sich wohl offenbar selbst umgebracht. So ist der aktuelle Sachstand. Es gab dann erste Reaktionen. Es gab eine große Pressekonferenz von Politik und Einsatzkräften. Und da hat sich auch der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker geäußert, der sich sehr, sehr betroffen gezeigt hat von der ganzen Situation. Und wir können da vielleicht mal reinhören, was er gesagt hat.
Eines muss heute und in Zukunft gelten. Unsere Schulen müssen Orte des Friedens bleiben. Orte, an denen unsere Kinder unbeschwert wachsen und lernen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Rahmen einer dreitägigen Staatstrauer wird ganz Österreich der Opfer dieser Tragödie gedenken. Die österreichische Flagge wird auf allen öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt und morgen Vormittag um 10 Uhr wird eine landesweite Trauerminute im stillen Gedenken für die Opfer dieser schrecklichen Tat abgehalten werden. Die Solidarität des gesamten Landes soll den Hinterbliebenen und Angehörigen der Opfer dieser furchtbaren Tat in diesen dunklen Stunden ein wenig Trost spenden.
Also man merkt es den Aussagen des Bundeskanzlers an. Es ist nicht nur eine Floskel. Österreich, und zwar das gesamte Land, steht wirklich buchstäblich unter Schock. Wir haben auch bereits die ersten Bilder von Fahnen auf der Hofburg in Wien, die auf Halbmast gehisst wurden, wie es der Bundeskanzler angekündigt hatte. Und es ist wirklich so, die Menschen in Österreich und auch die Politiker sind tief betroffen. Diese Pressekonferenz, wer die gesehen hat, den Politikern ist teilweise die Stimme gebrochen. Sie haben wirklich mit den Worten gerungen. Der Innenminister kämpfte mit den Tränen. Also es ist wirklich so, dass es Österreich tief betroffen hat. Und es kommen jetzt natürlich auch zahlreiche Beileidsbekundungen aus dem Ausland, unter anderem auch vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz. Der hat sich wie folgt geäußert.
Wir teilen den Schmerz und die Trauer der Angehörigen. Ihnen gehört unser ganzes Mitgefühl. Ich wünsche den Verletzten eine schnelle Genesung. Wir hoffen, dass die Angehörigen der Opfer in dieser Stunde Trost finden im Kreis ihrer Familien und ihrer Freunde. Und ich möchte ganz ausdrücklich namens der Bundesregierung sagen, dass ganz Deutschland mit unserem Nachbarn Österreich trauert um diese schreckliche Stunde.
Ja, auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ein Telegramm nach Wien zu seinem Amtskollegen geschickt. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich geäußert und bestürzt gezeigt. Also man merkt in ganz Europa tiefe Betroffenheit und Anteilnahme mit Österreich.
Tobias, wir haben es schon gesagt, der Täter, der hat sich selbst gerichtet nach der Tat. Er sei ein ehemaliger Schüler gewesen. Was ist denn darüber hinaus über ihn bekannt?
Er war 21 Jahre alt und österreichischer Staatsbürger. Und ansonsten hat die Polizei noch nicht ganz so viele Informationen gehabt. Wir können trotzdem mal reinhören, was Gerald Ortner gesagt hat, der Landespolizeidirektor der Steiermark.
Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 21-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei der Tat 2 Schusswaffen verwendet, die am Tatort sichergestellt werden konnten. Diese Waffen werden nun kriminaltechnisch untersucht. Der mutmaßliche Täter dürfte die Waffen legal besessen haben. Über die Motivlage kann derzeit noch keine Auskunft erteilt werden. Es sind noch umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen erforderlich.
Es gibt Medienberichte, die sagen, es soll sich bei den beiden Waffen um eine Pistole und eine Schrotflinte gehandelt haben. Was einen natürlich aufhorchen lässt, ist die Aussage des Landespolizeidirektors, dass der Täter die Waffen wohl legal besessen hat. Er ist laut Medienberichten und Agenturberichten bisher wohl polizeilich nicht in Erscheinung getreten vor dieser Tat. Umso mehr bleibt die Frage nach dem Motiv. Du hast es schon gesagt, das ist ein ehemaliger Schüler. Es ist mittlerweile wohl ein Abschiedsbrief bei ihm zu Hause gefunden worden. Auch das berichten österreichische Medien. Man wird sehen zur Motivlage des Täters für diese fürchterliche Tat, die sich in Graz abgespielt hat.
Aus dem Tagesschau-Team Tobias Bönte im Gespräch mit meiner Fernsehkollegin Romy Hiller. Was kann man tun, um den russischen Präsidenten Putin zu stoppen, damit der Ukraine-Krieg endet? Waffenlieferungen an die Ukraine sind nicht die einzige Möglichkeit. Sanktionen können auch helfen, um Putins Kriegskasse empfindlich zu treffen. Die EU-Kommission hat jetzt ein neues Sanktionspaket gegen Russland vorgelegt. Mittlerweile Paket Nummer 18. Einzelheiten von Thomas Spickhofen.
Für Ursula von der Leyen ist die Sache ganz klar.
With this package, we step up pressure on Russia.
Mit diesem Sanktionspaket erhöht die EU den Druck auf Russland, sagt die Kommissionspräsidentin. Und das Ziel sei ganz klar, es müsse einen vollständigen Waffenstillstand geben, mindestens 30 Tage, ohne Vorbedingungen.
Objective is very clear. We are reiterating the call for a full, unconditional ceasefire of at least 30 days.
Es ist das inzwischen 18. Sanktionspaket, das die EU nun auf den Weg bringt. Den seit 2,5 Jahren geltenden Ölpreisdeckel will die Kommission von 60 auf 45 Dollar pro Barrel russischen Öls herunterschrauben. Damit reagieren wir auf die Marktbedingungen, sagt von der Leyen, denn inzwischen bewegt sich der normale Marktpreis sowieso schon in der Nähe der 60 Dollar. Auch weitere 77 Frachtschiffe der sogenannten Schattenflotte kommen auf die Sanktionsliste. Damit dürfen mehr als 400 dieser Schiffe keine Häfen in der EU mehr anlaufen. Das lohnt sich, erklärt Kaya Kallas, die Außenbeauftragte der EU.
After our last sanctions package, the 17th sanctions package, the oil exports from Russia via the Black Sea and Baltic Sea routes.
Nach unserem letzten Paket, dem 17., sind die Ölexporte über das Schwarze Meer und die Ostsee innerhalb einer Woche um 30% runtergegangen. So können wir verhindern, dass sie ihre Kriegskasse auffüllen.
We prevent them from refilling their war chest.
Noch schwieriger wird es nach den Vorschlägen der Kommission auch für russische Banken. Das internationale Finanzsystem SWIFT soll für die bereits auf der Sanktionsliste stehenden Banken komplett gesperrt. Die Liste soll um weitere 22 russische Banken ergänzt und auch auf Finanzanbieter in Drittstaaten ausgeweitet werden. Außerdem schlägt die Kommission Sanktionen für die Pipelines Nord Stream 1 und 2 vor. Europäischen Unternehmen soll es komplett untersagt werden, sich dort in irgendeiner Weise noch geschäftlich einzubringen. Es werde keinen Weg zurück in die Vergangenheit geben, sagt von der Leyen.
There is no return to the past.
Den Sanktionsvorschlägen müssen nun die 27 Mitgliedsländer der EU zustimmen. Insbesondere über den Ölpreisdeckel soll auch beim G7-Gipfel in der kommenden Woche in Kanada gesprochen werden, um ihn über die EU hinaus wirksam zu machen.
Thomas Spickhofen berichtete. Wer an die Donau denkt, hat sofort Bilder im Kopf von endlosen Flusslandschaften, von sanftem Wasser, von Wäldern und vielleicht bekommt man auch ein bisschen Fernweh. Also, auf geht's. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug in der ARD-Infonacht. Es geht nach Straubing an der Donau. Unser Reporter Christian Akbarzadeh war dort und ihm ist aufgefallen, die Donau steht da gar nicht so im Mittelpunkt.
Hören Sie das? Nein, nicht die Vögel. Hören Sie noch mal genau hin. Immer noch nicht? Keine Sorge, Ihr Gehör ist in Ordnung. Das ist die Donau in Straubing. Und die fließt irgendwie still und leise, ja, fast unbemerkt am Stadtleben vorbei. Kein Wunder also, dass den Menschen ein paar hundert Meter weiter oben im Zentrum nur folgende Straubinger Highlights einfallen.
Der Stadtturm.
Der Stadtplatz.
Basilika.
Niemand erwähnt die Donau. Und hakt man dann nach, ist die Enttäuschung schon zu spüren.
Und es ist manchmal schade, dass die Donau nicht mehr eingebunden wird letztendlich. Es sollte vielleicht etwas belebt werden mit Lokalen.
In Straubing schwierig. So haben wir ja schon probiert, ne, mit dem Stadtstrand.
Ich glaube, Straubing macht nicht so viel aus der Donau, obwohl sie nur so nah dran ist. Also man kann zwar viel dran machen, aber irgendwie steht sie nicht so im Mittelpunkt.
Aber warum ist das eigentlich so? Da will doch wohl niemand den Straubingern ihr Freizeitleben absichtlich mies machen. Einer, der die Hintergründe kennt wie kaum ein anderer, ist Werner Schäfer. Straubings dritter Bürgermeister und, was historisches Wissen angeht, wahrscheinlich sogar dessen Nummer eins.
Das hat ja auch mit unserer besonderen Stadtentwicklung zu tun. Während das früh- und hochmittelalterliche Straubing unten noch am Fluss ist, im Überschwemmungsgebiet der Donau, hat man bewusst im Jahre 1218 eine Donau- und Brückenstadt gebaut, und zwar auf der Terrasse über der Donau. Geschützt vor der Donau, aber auch die Donau kontrollierend.
Aus dem Herzogsschloss heraus, vor dem wir mit Werner Schäfer stehen. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, ob sich Straubing nicht auch wegen Agnes Bernauer etwas von der Donau abgewendet hat. Die Beliebte, Geliebte des Herzogssohns aus einfachem Haus soll ja in ihr ertränkt worden sein.
Ich kenne mich zwar bei der Bernauerin, glaube ich, ganz gut aus, aber ich würde diesen Zusammenhang dann eher nicht so sehen. Übrigens wurde die Bernauerin nicht da jetzt neben uns ertränkt, sondern draußen beim alten Donaulauf. Natürlich ist es schon interessant, dass diese besondere Story der Stadtgeschichte auch mit dem Fluss zu tun hat, wenn auch in tragischer Weise, zweifellos.
Dann ist es wohl doch der Hochwasserschutz. Und bei allem Spaß hier, auch wenn die Donau etwas am Stadtleben vorbeifließt, die Straubinger wie ihr dritter Bürgermeister Werner Schäfer lieben sie trotzdem.
Weil sie hier die Donauschifffahrt haben, weil sie hier Ruderclub haben, Kanuclub haben, weil sie hier wirklich wunderbare Spaziergänge machen können. Und das tut dann der Seele durchaus manchmal gut.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Kevin Poveska. In einem Jahr beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Australien hat als 10. Land das WM-Ticket gelöst. Bei der WM-Qualifikation der europäischen Länder war Österreich am Abend im Einsatz. Die ÖFB-Auswahl hat auswärts gegen den letzten der FIFA-Weltrangliste, San Marino, gespielt. Dem Team von Ralf Rangnick ist diese Partie nach den schlimmen Ereignissen von Graz gestern nicht leicht gefallen. Frage an Ina Kast, warum ist Österreich überhaupt angetreten?
Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat sich dazu schon vor dem Anpfiff gegen San Marino ausführlich im österreichischen Fernsehen geäußert. Er hat das Ganze als eine unglaubliche Tragödie bezeichnet, was da in Graz passiert ist, und er hat allen Angehörigen sein tiefstes Mitgefühl ausgesprochen. Dann hat Rangnick aber auch erklärt, dass das Spiel vermutlich als Niederlage für Österreich gewertet worden wäre, wenn das ÖFB-Team nicht angetreten wäre. Deshalb sei es seinen Spielern wichtig gewesen, als Einheit zusammenzustehen und den Fans zu Hause damit zu zeigen, dass da eine besondere Truppe zusammen ist. Rangnicks Mannschaft hat die Pflichtaufgabe bei San Marino dann, wie erhofft, mit viel Energie bewältigt. Am Ende steht ein 4:0 Auswärtserfolg.
Im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft hat der FC Bayern einen wichtigen Schritt gemacht. Die Münchner haben den entscheidenden dritten Sieg in der Halbfinalserie gegen Heidelberg geholt. Der FCB steht damit als Finalteilnehmer fest. Offen ist noch, ob der Gegner Ulm oder Würzburg heißen wird. Würzburg hat ein entscheidendes 5. Spiel gegen Ulm erzwungen. Mehr von Michael Küster.
Was für ein Herzschlagfinish in den letzten 8 Sekunden dieses Halbfinals. Minz dreht mit einem sehenswerten 2-Punkte-Wurf ein fast schon verloren geglaubtes Spiel gegen Ulm. Am Ende ein hauchdünnes 78:77. Der erst 19-jährige Hannes Steinbach mit 16 Punkten, bester Werfer seiner Mannschaft, konnte es hinterher kaum fassen.
Ja, es ist ein unfassbares Gefühl hier vor den Fans, sowas zeigen zu dürfen, so ein Spiel zu gewinnen zu dürfen. Hat unfassbar viel Spaß gemacht und jetzt müssen wir uns auf Donnerstag fokussieren.
Die 3100 Fans bekamen ein enorm rasantes Duell serviert. Mehrfach schlug das Pendel vom einem Extrem ins andere. Zur Pause ein 44:41 für die Unterfranken, die sich im 4. Viertel fast selbst geschlagen hätten. Jackson und Wank mussten nach den jeweils 5. Fouls vom Feld, um dann am Ende den Ulmern doch noch den vorzeitigen Finaleinzug wegzunehmen. Natürlich total bitter für die Gäste, auch für Ulms Aufbauspieler Nelson Weidemann.
Die Erfahrung hat da vielleicht ein bisschen gefehlt, sag ich mal, das Ding genau nach Hause zu schaukeln, aber man muss auch Props an Würzburg geben. Also die haben gefightet, die haben uns das Leben schwer gemacht, die haben nicht aufgegeben. Und jetzt zählt's am Donnerstag.
Alles offen also in dieser Halbfinalserie, in der bislang immer die Heimmannschaft gewinnen konnte. Die endgültige Entscheidung fällt definitiv in Spiel Nummer 5, dann wieder in Ulm.
Das entscheidende Spiel findet am Donnerstagabend statt. Bis zu einer finalen Entscheidung in der Formel-1-Saison wird es noch eine Weile dauern. Am kommenden Wochenende findet erst das 10. von 24 Saisonrennen statt, und zwar in Kanada. Schon jetzt steht aber fest, wie der Rennkalender im kommenden Jahr aussehen wird. Einzelheiten dazu von Jens Gideon.
Auffällig ist generell, dass die Planer die Logistik etwas besser im Blick hatten. Die Teams müssen nicht mehr so häufig zwischen Kontinenten pendeln. Die Formel 1 beginnt Anfang März in Australien, geht dann für weitere 6 Rennen auf Welttournee und kommt hinterher kompakt für 9 Stationen nach Europa. Dafür wurde der Monaco Grand Prix auf Anfang Juni verschoben und bildet jetzt den Auftakt der Europatournee. Das Saisonfinale findet Anfang Dezember in Abu Dhabi statt. Die Formel 1 2026 wird generell ein Umbruch. Mehr Elektro, nur noch synthetisches Benzin, und mit Audi und Cadillac zwei große neue Namen.
Fraglich ist aktuell noch, ob es für den Stadtkurs in Madrid schon reicht. Ansonsten steht da die Strecke in Imola als Ersatz bereit.
Das war der Sport mit Kevin Poveska. Und gleich wird es ein bisschen streng riechen aus Ihrem Radio. Es geht unter anderem um Fäkalienrecycling. Aber das ist eine sinnvolle Sache. Ich verspreche es Ihnen. Das und noch ein bisschen mehr gleich nach den Nachrichten in Ihrer ARD-Infonacht.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Ronald Lessig. Nach dem Amoklauf an einer Schule im österreichischen Graz ist am Abend eine verletzte Frau gestorben. Damit hat sich die Zahl der Opfer auf 10 erhöht. Zudem hatte sich der 21-jährige Täter selbst erschossen. Die Hintergründe sind weiter unklar, wie ARD-Reporterin Anna Tillack berichtet.
Er hat die Schule offenbar nicht abgeschlossen, war aber auf dieser Schule. Es gab die Information, dass er wohl einen Abschiedsbrief geschrieben haben soll. Der war wohl an seine Eltern adressiert, also er hat sich darin verabschiedet. Aber die Polizei sagte, dieser Brief gibt auch noch keinen Hinweis auf das Motiv. Und das ist momentan das große Fragezeichen eigentlich. Deswegen ermittelt die Polizei auch noch auf Hochtouren, weil man sich immer noch nicht erklären kann, warum er und wie er genau in diese Schule eingedrungen ist. Denn er hatte ja auch zwei Waffen dabei, die er legal erworben hat.
Der polnische Regierungschef Tusk will heute im Parlament in Warschau die Vertrauensfrage stellen. Dies hatte Tusk nach dem Sieg des rechtsnationalen Nawrocki bei der Präsidentenwahl vor 10 Tagen angekündigt. Es wird erwartet, dass Nawrocki Gesetzesvorhaben von Tusks proeuropäischer Regierung mit seinem Veto blockiert. Tusk will sich deshalb durch eine gewonnene Vertrauensfrage Rückhalt im Parlament holen. Die Innenministerinnen und Minister der Länder beraten heute unter anderem über einen besseren Schutz von Frauen vor Gewalt. Bei ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem um elektronische Fußfesseln für die Täter. Bremens Innensenator Meurer hatte im Vorfeld für eine entsprechende Gesetzesänderung geworben. Darüber hinaus wollen die Innenminister über eine bessere Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sowie den Umgang mit der AfD sprechen. In Los Angeles halten die Proteste gegen die US-Migrationspolitik an. Die Bürgermeisterin verhängte eine nächtliche Ausgangssperre. Die Polizei meldete zuletzt mehr als 100 Festnahmen. Aus Washington, Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat im Zusammenhang mit den Protesten gegen seine Einwanderungspolitik von einer Invasion aus dem Ausland gesprochen. Trump behauptete ohne jeden Beleg erneut, dass viele der Demonstranten in Los Angeles bezahlt seien. Trump hat 4.000 Soldaten der Nationalgarde und rund 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles entsandt, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom. Der Einsatz der Soldaten ist für bis zu 60 Tage geplant, hieß es aus dem Verteidigungsministerium.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage viel Sonne und meist trocken, im Südosten vereinzelt Schauer, rasch aber abziehend. 16 Grad direkt an der See und bis 28 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag sonnig und trocken, 20 bis 33 Grad. Und am Freitag viel Sonne, im Westen später Schauer oder Gewitter, 25 bis 34 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die Autobahn 1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen einer Nachtbaustelle noch eine gute halbe Stunde lang gesperrt. Bis 5 Uhr soll das dauern. Und eine Info für die A2 Berlin Richtung Hannover zwischen Alsleben und Helmstedt Zentrum. 4 Kilometer stockender Verkehr in der Baustelle dort.
Die ARD Infonacht.
Heute mit Carsten Thiele. Schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Und jetzt geht es weiter mit Wirtschaftsinfos aus Großbritannien. Dort steht der privatisierte Wasserversorger Thames Water vor der Insolvenz. Das Unternehmen ist hochverschuldet. Das Leitungsnetz ist marode, also keine gute Kombination. Und nun ist auch noch ein potenzieller Investor abgesprungen. Wie das alles weitergeht, ist unklar. Neue Geldgeber könnten nämlich zurückhaltend reagieren. Das liegt daran, dass der Umweltminister die Bonuszahlungen für insgesamt 6 Versorger gestrichen hat. Und nun zeigt sich, die Privatisierung war ein riesiger Fehler. Christoph Prössel berichtet.
Was der britische Umweltminister Steve Reed am vergangenen Freitag zu verkünden hatte, ist eine echte Kehrtwende. Keine Prämien mehr für die Top-Manager mehrerer Wasserversorger. In den vergangenen Jahren hätten sich die Vorstandsvorsitzenden mehrerer Unternehmen Boni in Höhe von über 120 Millionen Euro ausgezahlt, sagte Umweltminister Steve Reed.
Well, over the last 10 years.
Noch nie ist so viel Abwasser ungeklärt in Seen, Flüsse und ins Meer eingeleitet worden. Die Ära, in der Umweltverschmutzung die Basis für Profite war, ist nun vorbei. Betroffen sind insgesamt 6 Wasserversorger in England. Die Unternehmen haben unter anderem Umweltstandards nicht eingehalten. Dass die Aufsichtsbehörde Ofwat diese Bonuszahlungen streichen kann, ist neu. Im Februar hat das Parlament ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, um das zu ermöglichen. Der Schritt kommt, nachdem es bereits Strafzahlungen für Versorger gegeben hatte, weil sie Umwelt- und Verbraucherstandards nicht eingehalten hatten. In Großbritannien gab es immer wieder Berichte darüber, dass die Versorger das Wasser ungeklärt in Flüsse, Seen und ins Meer leiten. Freiwasserschwimmer klagen immer wieder über Magen-Darm-Infekte, Surfschulen müssen Kurse absagen. Der Spitzensportler Steve Redgrave sammelte Unterschriften für eine saubere Umwelt. Der Ruderer holte 5-mal Gold für Großbritannien. Heute ist der 63-Jährige im Ruhestand. Er engagiert sich für die Umwelt, für saubere Seen und Flüsse. Seiner Meinung nach ist der Zustand der Gewässer im Vereinigten Königreich in den vergangenen Jahren deutlich schlechter geworden. Als ich anfing mit dem Rudern in den 70ern, sind wir nach einer Trainingseinheit im Sommer oft nochmal in die Themse gesprungen. Das war großartig, würde ich heute nicht mehr tun, sagt Redgrave. Auch wenn die Prämien für 2024-25 jetzt nicht gezahlt werden dürfen, es müsste noch viel mehr passieren. Die meisten Versorger haben über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig in das Leitungsnetz und in Kläranlagen investiert. Und das hat auch mit der Privatisierung und einer zahnlosen Regulierungsbehörde zu tun. Dafür haben viele Menschen im Vereinigten Königreich kein Verständnis angesichts der Dividenden, die die Unternehmen auszahlten. Seit der Privatisierung Ende der 80er Jahre in England und Wales waren dies Berechnungen der Universität Greenwich zufolge 100 Milliarden Euro. Empfänger waren die Eigentümer der Versorgungsunternehmen, darunter Investoren wie Pensionsfonds, zum Beispiel aus Kanada. Auf die ist die Regierung auch angewiesen. Der größte Versorger Thames Water ist massiv verschuldet, steht mit einem Schuldenberg von knapp 25 Milliarden Euro kurz vor der Insolvenz. Eigentlich braucht der Versorger dringend einen Investor. Doch gerade erst in der vergangenen Woche ist ein Geldgeber abgesprungen. Der Konzern KKR zog sich aus den Verhandlungen zurück. Möglicherweise, weil die neue Bissigkeit der Aufsichtsbehörde zum Investitionsrisiko wurde. Diesen Verdacht jedenfalls legt eine Äußerung des Thames Water Chefs Chris Weston nahe. Der Manager sprach im Mai vor einem Ausschuss des Unterhauses. Wir müssen Geldgebern versichern können, dass sie mit ihrem Investment Geld verdienen. So bekommen wir die Summe, die wir brauchen, um die Probleme angehen zu können. Diese Unternehmen werden das nicht tun, wenn sie davon ausgehen müssen, dass es weitere Strafzahlungen gibt. Strafzahlungen, keine Prämien, all das verunsichert Investoren, die ihre Rendite maximieren wollen. Konsequent wäre es, Experten und auch einigen Oppositionspolitikern zufolge, die Versorger wieder zu nationalisieren. Doch das kann sich die Labour-Regierung derzeit schlicht nicht leisten.
Wirtschaft.
Der Klimawandel stellt uns alle vor Probleme. Das gilt zum Beispiel für den Tourismus. Das gilt natürlich für die Sicherheit an den Küsten und an den Flüssen. Und auch die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Dürren, Wasserknappheit, ausgelaugte Böden. Zeit also für richtig gute revolutionäre Ideen. Zeit, um, verzeihen Sie die deutlichen Worte, Zeit, um aus Scheiße Gold zu machen.
Auf einem Bauernhof in Olsen, im Norden der Lüneburger Heide, findet seit jüngstem eine Revolution, eine Umwälzung statt, im wahrsten Sinne.
Zusätzlich haben wir hier noch so ein Rührwerk. Also was, man kann das an dem Muster, was hier in der Biomasse drin ist, erkennen.
Enno Schröder steht vor dem Kompostiercontainer. Von der vorderen bis zur hinteren Öffnung liegt auf einer Fläche eine braune Masse, wohlgeformt. Beim Eingang heller, am Ende dunkler. Stroh und Holzschnitt sind darin zu erkennen. Sie liegt da, zurechtgeknetet, wie schwerer, dunkler Teig.
Der fährt halt immer von links nach rechts, ein Stückchen weiter nach hinten, wieder von links nach rechts und wieder weiter nach hinten. So. Und dadurch wird das Material homogenisiert und durchlüftet. Weil das ist ja das A und O, was wir in der Kompostierung haben wollen. Wir wollen eine möglichst gute Versorgung mit Sauerstoff haben.
Hier wird, aus Scheiße Gold gemacht. In mehreren Schritten verwandeln Enno Schröder und seine KollegInnen von der Firma Goldeimer die festen Inhalte von Trockentoiletten in Dünger. Gesammelter Kot plus Grünschnittabfälle plus Holzkohle, etwas Zeit, Luft, Kontrollen, fertig. Dann kann der durchgerührte dunkle Teig auf die Versuchsfelder des Hofes gebracht werden. Die Eröffnung der Kompostieranlage in Olsen ist für Goldeimer ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft. Das, was wir gegessen, verdaut und ausgeschieden haben, wird wieder aufs Feld gebracht, wo neue Nahrung produziert wird.
Naja, es ist die zweite Pilotanlage für Trockentoiletteninhalte, die in Deutschland jetzt in Betrieb genommen wird. Und für uns ist das nach 10 Jahren einfach ein riesiger Schritt.
Sagt Malte Schremmer, laut Unternehmensauskunft Chief Shit Advisor von Goldeimer. Seit 10 Jahren verkauft das gemeinnützige Unternehmen Klopapier und Trockentoiletten, zum Beispiel für Campingbusse und Schrebergärten. Sie betreiben Trockentoiletten auf vielen Festivals deutschlandweit. Und gleichzeitig fördern sie mit ihren Einkünften Sanitärprojekte weltweit. Die Hälfte der Menschheit hat keine sichere Sanitärversorgung. Klos für alle, heißt darum der Claim von Goldeimer. Aber diese Klos müssten Trockentoiletten sein, um eine Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Und zwar auch bei uns. Kacke ist Wertstoff, erzählt Malte Schremmer.
Du sparst Wasser, du hast einen natürlichen Dünger. Du hast Humusaufbau. Also es sind ja alles Themen, die landwirtschaftlich total relevant sind. So, und bisher wird das ja entsorgt in der Kläranlage und verbrannt. Das ist Energieverschwendung, das ist Ressourcenverschwendung. Und das sind Dinge, die wir uns vielleicht noch ein paar Jahre erlauben können. Aber irgendwann wird der Boden ausgelaugt sein und trocknet auch immer weiter aus.
Der hier produzierte Dünger kann den Boden schützen, wenn sich das Klima durch den Wandel immer weiter aufheizt. Weil sich Humus aufbaut, kann er mehr Wasser speichern. Der Boden wird fruchtbarer.
Es ist nicht kompliziert. So, ne? Man muss ein paar Dinge beachten, aber dann kann man das, egal wo du bist, auf der Welt hinkriegen.
Daher ist die Vision von Goldeimer, all das Wissen, das sie in Pionierarbeit erwerben, offen ins Netz zu stellen, sodass es weltweit genutzt werden kann. Vom Teller übers Klo zum Feld und von vorn.
Lena Bodewein berichtete über Fäkalienrecycling.
Das Interview.
Wie wird unser Leben in Deutschland wohl aussehen in 30 oder 40 Jahren? Denken Sie bei dieser Frage an die Sicherheit, vielleicht auch an die Politik, vielleicht an die Wirtschaft? Oder denken Sie bei diesem Zukunftssprung 30, 40 Jahre ans Klima? Eins steht fest, wir in Deutschland müssen uns dem Klimawandel anpassen. Es ist aber nicht das erste Mal, dass sich das Klima ändert. Damit beschäftigt sich die Paläoklimatologin Mara Weinelt aus Kiel. Sie schaut weit zurück in die Vergangenheit, um daraus mögliche Lehren für die Zukunft abzuleiten. In einem Forschungsprojekt hat sie sich mit einem Klimawandel vor 4200 Jahren beschäftigt und darüber mit WDR-Moderator Ralf Erdenberger gesprochen.
Also vor 4200 Jahren war das ja mittlerweile, gibt es ein recht bekanntes Klimaereignis. Das ist bekannt vor allem aus dem östlichen Mittelmeerraum und aber auch aus dem Industal und dem Nahen Osten. Und das war einfach eine Zeit, wo man rekonstruieren konnte, dass dort anhaltende Dürren geherrscht haben, die auch wirklich die Menschen zum Beispiel im Industal mobilisiert haben. Die mussten dann flussabwärts wandern, dem Wasser hinterher, sind dann auch mit anderen Leuten, die da vorher schon waren, in Konflikt geraten. Und uns hat interessiert, wie sich dieses Ereignis eigentlich in Westeuropa und auch in Mitteleuropa ausgewirkt hat. Und wir haben speziell auf der Iberischen Halbinsel, das ist ja eine Gegend, die auch heute wirklich von Dürre zunehmend betroffen ist, das untersucht und festgestellt, ja, auch dort ist es zu anhaltenden Dürren gekommen. Wir konnten aber auf der Iberischen Halbinsel beobachten, dass die Leute sich sehr asymmetrisch verhalten haben im Südosten und im Südwesten, während im Südwesten damals Strukturen wirklich dann verschwunden sind und die Bevölkerung sich verloren hat, haben die im Südosten weiter geblüht. Und wir haben natürlich untersucht, was hat diese Menschen eigentlich resilient gemacht, warum konnten die mit so einem vermehrten Klimastress besser umgehen?
Ja, und das ist natürlich eine spannende Frage, also die uns heute auch interessiert. Resilienz haben Sie genannt. Das ist ein Begriff, der jetzt auch wieder auftaucht. Die Gesellschaften müssen resilient gemacht werden. Und was haben denn die erfolgreichen Menschen damals richtig gemacht?
Ja, die haben, also man muss sich das so vorstellen, dass die natürlich auch schon so proto-urbane Zentren, nennen wir das, hatten. Und dass sie da Kommunalstrukturen entwickelt haben, wo zum Beispiel Nahrungsmittel gemeinsam in Workshops aufbereitet worden sind, also Getreide gemahlen. Aber auch das Getreide, was angebaut wurde, war selber klimaresilient. Man hat von da an eben vermehrt wirklich Gerste angebaut, gleichzeitig aber auch andere Ressourcen gelassen, so dass man wieder auf sie zurückgreifen konnte.
Also Getreide, das sich an die Trockenheit gut anpassen konnte, das brauchte Wissen und ein Wissen, was dann tatsächlich in die Fläche gebracht wurde. Und das andere, was ich jetzt gelernt habe, ist Kooperation. Also gemeinschaftlich dann zu mahlen zum Beispiel, sich also zusammenzutun als Gruppe.
Genau, und als drittes würde ich gerne noch Innovation nennen, eben dass man auch Methoden gefunden hat, effizient Sachen aufzubereiten. Also Innovation, das Potenzial ist uns Menschen eigentlich immer gegeben. Die Frage ist halt, wie kommen wir dann dazu, das zu aktivieren? Und die haben das geschafft.
Es ist ja jetzt, wie Sie gesagt haben, schon 4200 Jahre her, dass das passiert ist. Damals hat sich das Klima ja nicht durch den menschlichen Einfluss verändert, sondern das hatte wahrscheinlich natürliche Gründe.
Richtig. Man streitet zwar darüber, dass Menschen damals auch schon leicht Einfluss genommen haben, aber diesen abrupten, also gefährlichen Klimawandel, den gab es auch damals schon.
Weiß man, wodurch der ausgelöst war?
Wahrscheinlich durch eine großskalige Umstellung im Monsunsystem, aber auch in der atlantischen Zirkulation. Das hängt ja immer irgendwie zusammen.
Ja, und da merkt man natürlich, wenn ich jetzt solche Fragen stelle, wir wollen es dann genau wissen, aber damals wurden eben solche Daten nicht erhoben. Und Sie haben mit diesem interdisziplinären Forschungsprojekt, worin ja wirklich viele Wissenschaftler tätig sind, also es gibt Umweltforscher, also Biologen und Geowissenschaftler, Mediziner, Historiker, Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen, Sie haben ja die Schwierigkeit, Quellen zu finden, die tatsächlich das menschliche Verhalten dann belegen.
Ja, wir benutzen natürlich Archive, wo man aus vergangenen Änderungen auf solche Klimavariablen zum Beispiel Rückschlüsse ziehen kann. Zum Beispiel hat sich ja dann auch die Vegetation verändert. Also wenn wir uns Pollen angucken, die aus dieser Zeit ja noch überliefert sind in Sedimenten, können wir das rekonstruieren, aber auch chemisch oder biochemisch mit sogenannten Biomarkern. die nennen wir Paläothermometer. Und wir können auch Hinweise bekommen, wie die Niederschläge sich verändert haben.
Also bei den Niederschlägen, das kann ich, glaube ich, noch einigermaßen verstehen. Beziehungsweise, aber Sie müssen das ja irgendwo nachweisen. Also wie wissen Sie denn, wie viel Regen damals gefallen ist?
Ja, wir eichen das an heutigen Situationen, wo wir ja Quellen haben und instrumentelle Berichte. Und da an denen können wir sehen, ob das funktioniert oder nicht. Zugeben
müssen
wir natürlich.
Aber das sagt ja noch nichts über damals, wie viel Regen damals gefallen ist.
Doch, aber dieses Verhältnis von zum Beispiel Pollenvergesellschaftungen zu Temperaturen oder zu Niederschlägen, das gilt heute wie damals.
Was ist denn eine Pollenvergesellschaftung? Das verstehe ich nicht.
Das sind verschiedene Arten oder Taxa von Pollen, die zusammen vorgekommen sind. Und diese Gesellschaft, die reagiert insgesamt empfindlich auf Niederschläge oder auch auf Temperatur.
Ah, Sie können also anhand der Pollen feststellen, also wenn das Pollen sind, die sich zum Beispiel wohlfühlen mit mehr oder weniger Niederschlag, dann wissen Sie, wie die Umweltbedingungen waren. Und wahrscheinlich gilt das auch für die Zusammensetzung und die Chemie von Mikroorganismen und auch Ablagerungen
genau.
Dieser Zeit.
Genau.
Okay, jetzt würde ich gerne natürlich auf die menschliche Gesellschaft zu sprechen kommen. Sie haben ja eben dargestellt, manche Menschen haben sich gut angepasst, andere weniger. Hatte es insgesamt Einfluss auf die Bevölkerungsdichte? Also gab es tatsächlich Gesellschaften, die dann auch ausgestorben sind?
Ja, also wir sehen, wir machen auch Rekonstruktionen der Bevölkerung. Da sind wir allerdings noch dabei, besser zu werden, quantitativer zu werden. Und wir sehen dann eben an den Mustern, dass an einer Stelle es mehr Menschen geworden sind, mehr Menschen aktiv waren und an anderen Stellen weniger. So kann man eben dann sehen, dass es relative Bevölkerungsdichteveränderungen gibt. Wir wissen allerdings noch nicht genau den Grund, ob das jetzt durch Zuwanderung passiert ist oder ob die so viel mehr Kinder gekriegt haben. Mhm. Den Nachweis sind wir noch ein bisschen schuldig.
Sie haben eingangs auch Bevölkerungsbewegungen kurz angedeutet, Migrationsbewegungen, das ist ja etwas, was auch Klimaforscher heute sagen und auch Politiker sagen, wenn sich eben gerade auf der Südhalbkugel das Klima drastisch ändert, werden wir es mit Migrationsbewegungen zu tun bekommen. Wie war das denn vor 4000 Jahren?
Ja, also das ist eine Hypothese, die ist auch recht plausibel, dass eben Leute abgewandert sind, wenn sie an die Grenzen gekommen sind, dass man eben zum Beispiel nicht mehr Landwirtschaft betreiben konnte, weil Wasser ausgeblieben ist, dann musste man dem Wasser hinterher wandern. Auf der Iberischen Halbinsel, an dem Beispiel, waren ja beide gleich betroffen. Aber es kann trotzdem auch sein, dass die vom Südwesten nach Südosten gewandert sind, weil es dort einfach bessere wirtschaftliche Bedingungen gab, weil die Leute schon besser angepasst waren.
Wir haben ja gerade auch an den europäischen Grenzen, zumindest auch in Deutschland, eine andere Politik. Es wird wieder kontrolliert. Das heißt, Gesellschaften versuchen sich auch zu schützen gegen Migration. Wie war das denn damals? Wissen Sie etwas Konkretes? Wurden da Mauern hochgezogen?
Tatsächlich gibt es Mauern eben im Osten, wo die Leute versucht haben zu verhindern, dass die Zuwanderung zu groß wird oder überhaupt stattfindet. Wir haben andererseits aber auch Beispiele aus derselben Gegend, wo man nachweisen kann, also die hatten ja schon Sprache, schriftliche Überlieferungen, dass dort zwei Sprachen nebeneinander existiert haben. Also nach einer gewissen Zeit dann doch auch sich Kulturen vermischt haben.
Also, wenn wir jetzt nach dem Prinzip zurück in die Zukunft nochmal ableiten wollen, was aus Ihren ersten Forschungsergebnissen für unsere heutige Gesellschaft gilt und zu lernen wäre, was würden Sie unterm Strich sagen?
Also was die Migration betrifft, würde ich sagen, wir müssen auf jeden Fall lernen, dass Migration auch ein Mittel ist, ein strategisches Mittel, um mit Krisen umzugehen und dass man vielleicht nicht immer nur von Flüchtlingen sprechen sollte. Es gibt ja auch ganz verschiedene Arten von Migration. Also abgesehen von dem Herrenziel, dass kulturelle Zuwanderung auch Bereicherung sein kann, dass man das vielleicht mal aus einer neuen Perspektive sieht, nicht aus einer rein mitteleuropäisch scheinbar bedrängten Situation. Das würde mir persönlich am am Herzen liegen, aber natürlich auch, man soll Ressourcen schonen und Innovationen fördern, die einem ermöglichen, mit Krisen umzugehen und sich an neue Situationen anzupassen.
Unterschätzen wir aber vielleicht vor diesem Hintergrund der Geschichte die gegenwärtige Herausforderung? Ich habe ja eben auch schon angedeutet, so menschengemacht war der Klimawandel noch nie. Und diese Beschleunigung auch der Erderwärmung haben wir, glaube ich, in diesem Zusammenhang noch nie gesehen. Trotzdem verbreiten Sie Hoffnung mit diesen Forschungsergebnissen?
Ich weiß nicht, ob ich das Hoffnung nennen soll, aber es wäre ein Appell, weil wir erleben ja gerade auch, wie der Versuch, Klima zu verhandeln, also durch verringerte CO2-Ausstöße, dass der politisch global gesehen grandios scheitert, weil eben die mächtigsten Herrscher auf dieser Welt davon plötzlich nichts mehr wissen wollen. Also ich würde das eher als zweites Standbein sehen wollen, das gestärkt werden muss. Ressourcen schonen, aber auch sich anzupassen an veränderte Situationen.
So wie damals vor 4200 Jahren. Das war die Paläoklimatologin Mara Weinelt aus Kiel über die Anpassungsfähigkeit des Menschen. Es ist 5:05.
Standpunkte.
Die Gefahr durch Extremisten steigt in Deutschland immer weiter an. Das ist das Fazit des jüngsten Jahresberichtes, den das Bundesamt für Verfassungsschutz vorgelegt hat. Demnach stieg besonders die Zahl der Rechtsextremisten. Ein Plus gab es aber auch im Bereich des Linksextremismus und des Islamismus. Für den Kölner Stadtanzeiger schreibt der Bericht den Trend der vergangenen Jahre auf beängstigende Weise fort.
Die Zahl der Extremisten, von denen viele gewaltbereit sind, wächst nicht mehr, sie explodiert geradezu. Vorbei sind die Zeiten, da es sich um Randgruppen handelte, die von den Fachabteilungen des Inlandsnachrichtendienstes in großer Ruhe bewirtschaftet werden konnten. Stattdessen wuchert der Extremismus, allen voran der von rechts außen in die Mitte hinein oder, je nach Sichtweise, aus der Mitte heraus.
Unser Gastkommentator ist heute Felix Daxel vom Spiegel. Für ihn zeigt der Bericht, wie sehr unsere Gesellschaft durch Extremisten bedroht ist.
Man würde Extremismus allerdings falsch verstehen, wenn man ihn isoliert betrachten würde als ein von der Gesellschaft abgekapseltes Ereignis. Extremismus nährt sich auch durch Vorstellungen, die in der Mitte der Gesellschaft existieren. Der Bericht zeigt beispielsweise ein erhöhtes Bedrohungspotenzial durch Islamismus. Angeheizt wird der islamistische Hass auch durch den Nahostkonflikt. Die demokratische Mitte muss diesen Hass eindämmen. Wenn sie allerdings Hetze gegen Israel als politischen Protest idealisiert, begünstigt sie diesen Hass. Extremisten sind machtlos in resilienten Gesellschaften. Eine Gesellschaft allerdings, die nicht mehr fähig ist, Kritik an Israel zu unterscheiden von antisemitischem Wahn, ist verführbar. Je mehr an Universitäten, auf Theaterbühnen und auf Filmfestspielen der jüdische Staat verteufelt wird, desto eher fühlen sich Extremisten im Recht.
Mein Felix Daxel vom Spiegel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die offenbar besonders große Wirkung rechtsextremistischer Agitation in den sozialen Medien.
Dazu trägt die breite Palette ihrer Themen bei. Nationalismus, Rassismus, Migration, Krieg, Antisemitismus, Autokratien, die den Westen zum Feind erklären und eine in weiten Kreisen gescheiterte Erinnerungskultur. Innenminister Dobrindt hat zwar recht, wenn er eine direkte Linie zur AfD nicht ziehen will, aber die indirekte Linie ist doch so dick wie das Zündholz eines Brandstifters. Mag sein, dass die Attraktion gesichert rechtsextremistischer Irrlehren abnimmt, wenn erfolgreiche Politik, wie Dobrindt meint, Überzeugungskraft entwickelt. Gewaltbereiter Extremismus wird sich davon aber nicht beeindrucken lassen, weder linker noch rechter.
Für die Neue Osnabrücker Zeitung zeigt der Bericht, dass sich mehr und mehr Bürger vom gesellschaftlichen Konsens einer liberal-rechtsstaatlichen Ordnung verabschieden.
Selbige ist nicht mehr nur unter Druck, sie ist tatsächlich in Gefahr. Hinter dem Phänomen Extremismus verbergen sich ganz unterschiedliche Anschauungen. Da gibt es Reichsbürger und Antisemiten, Antifa- und Klimaaktivisten sowie Salafisten und Saboteure im Dienste Putins. Sie alle eint eine ideologische Verblendung, die ihresgleichen sucht.
Und aus Sicht der freien Presse aus Chemnitz lohnt sich ein tieferer Blick.
Das Problem ist viel grundlegender als die Fragen, um die es an der Oberfläche oft geht. Es geht um ein ganz grundsätzliches Krisengefühl von jungen Menschen, das besonders die Männer dieser Generation offenbar in die Arme von Ideologen treibt. Woher kommt das? Wie dreht man das? Und was braucht es dazu? Das sind Fragen, die weiterführen als die Diskussion um die schlimmste aller schlimmen Bedrohungen. Aktuell werden sie zu selten gestellt. Dabei wäre das der erste Schritt, um die Antworten zu finden und die Lösungen.
Das waren die Standpunkte, zusammengestellt heute von Peter Eichenberg. Draußen wird so langsam hell. Kurz vor fünf ist es am frühen Mittwochmorgen. Sie hören die ARD-Infonacht und wir schauen gleich nochmal ausführlich auf den gestrigen Amoklauf in einer Schule in Graz. Ganz Österreich ist erschüttert. Bundespräsident van der Bellen spricht von einem Horror, der nicht in Worte zu fassen ist. Kanzler Stocker nennt es eine nationale Tragödie und hat für heute eine landesweite Trauerminute ausgerufen. Wir bringen Sie gleich auf den aktuellen Stand der Dinge, was bisher bekannt ist über den Tathergang in der Schule, über den Täter. Und außerdem gibt es auch ein Interview mit einer Psychologin. Sie versucht mal zu erklären, wie solche Amokläufer ticken und wie man Amoktaten vielleicht künftig verhindern kann. Unser Schwerpunkt gleich nach den Nachrichten in Ihrer ARD-Infonacht.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Pocoing Choing. Guten Morgen. Für ein Gebiet im Zentrum der US-Stadt Los Angeles ist eine nächtliche Ausgangssperre angeordnet worden. Sie soll in diesen Minuten in Kraft treten. Nach Angaben von Bürgermeisterin Bass gilt die Regelung zunächst bis morgen früh Ortszeit. Hintergrund sind die tagelangen Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump. Bass erklärte, sie habe den Notstand ausgerufen, um den Vandalismus und die Plünderungen zu stoppen. Trotz eines Versammlungsverbotes sind die Proteste weitergegangen. Die Polizei meldete knapp 100 Festnahmen seit Montagabend. Nach dem Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz ist das Motiv weiter unklar. Auch ein Schreiben des 21-jährigen Täters helfe den Ermittlern nicht weiter, sagte im ORF-Fernsehen der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Ruf. Der Angreifer hatte 10 Menschen erschossen und sich danach selbst getötet. 11 Personen wurden teils schwer verletzt. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Eine stille Gedenkminute landesweit. So will Österreich heute der Opfer des Amoklaufs in Graz gedenken. Und zwar genau um 10 Uhr vormittags, der Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen, die von Schüssen und Schreien an dem Grazer Gymnasium berichteten. 3 Tage Staatstrauer sind verordnet.
Flexible Lösungen, um mobil sein zu können, die brauchen aus Sicht des Brandenburger Seniorenbeauftragten Asmus ältere Menschen auf dem Land. Für weite Wege gäbe es bereits gute Angebote, sagte er in RBB 24 Brandenburg aktuell. Es seien aber weitere flexiblere, bedarfsgerechtere und barrierefreie nötig.
Es gibt Plusbusse, Bürgerbusse, Rufbusse, die durchs Land fahren. Und daneben braucht es aber, und es wird ohne die Zivilgesellschaft nicht gehen, eben Nachbarschaftshilfe, gerade auf dem Dorf. Wir wollen das auch weiter unterstützen, diese neuen Nachbarschaften fördern. Dafür haben wir zum Beispiel Dorfkümmerinnen und Dorfkümmerer über Pflege vor Ort als Programm, die sich dann um solche Dinge auch kümmern und die Menschen wieder zusammenbringen.
Berlin und Prag feiern heute 30 Jahre Städtepartnerschaft. Dazu empfängt der regierende Bürgermeister Wegner am Mittag seinen Kollegen aus der tschechischen Hauptstadt Svoboda. Schon vor dem Treffen lobten sie die rege und lebendige Verbundenheit zwischen beiden Metropolen. Es gebe einen Austausch in der Kultur zwischen den Universitäten und auch in den Bereichen Sicherheit und Krisenmanagement, hieß es. Berlin hat derzeit 19 Städtepartnerschaften.